Sie da sind, um mit uns über Demokratie zu reden und nachzudenken. Ganz besonders freut mich aber, dass unser heutiger Gast hier bei uns ist. Sein Name ist Heinz Gärtner. Er ist Professor an der Universität Wien und Gastprofessor an der Universität Stanford. Und wir sind hocherfreut, dass er uns für einen Abend hier am Spielboden mit seinem Wissen zur Verfügung steht. Danke fürs Kommen und danke auch für die weite Anreise. Wenn wir uns heute mit den Wahlen in den USA beschäftigen, dann denken wohl viele an die Diskussionsduelle, die sich die US-Präsidentschaftskandidaten gerade liefern und die gleich einem Sportevent als Sensationsmatches durch die Medien gepeitscht werden. Das ist dabei aber um beinharte Politik und möglicherweise auch um beinharte Auswirkungen auf die ganze Welt geht, lässt man dabei gerne außer Acht. Ich freue mich jedenfalls, heute von einem echten USA-Experten Einblicke in die US-amerikanische Demokratie zu bekommen, und ich freue mich wie immer auch auf die Moderation von August Gächter. Er wird Sie durch den weiteren Abend begleiten, und ich gebe das Mikrofon auch gleich an ihn weiter. Dankeschön, schönen Abend.
Ja, danke, Andreas. Der Andreas hat wie üblich fast alles Wichtige gesagt, und ich muss jetzt pro forma auch noch was sagen. Das dient wahrscheinlich nur dazu, dass Sie meine Stimme gehört haben, bevor es nachher in die Diskussionsphase geht. Ich habe den Heinz Gärtner, der dankenswerterweise sich bereit erklärt hat, herzukommen, deswegen eingeladen, weil ich mir gedacht habe, die Verknüpfung mit US-Wahlen ermöglicht uns vielleicht, ein bisschen auch über die Besonderheiten der demokratischen Gepflogenheiten in den USA zu diskutieren. Demokratie wird nicht überall auf die gleiche Art und Weise zelebriert, und die vielleicht eher zurückhaltende Demokratie in Österreich kann man in mancher Hinsicht kontrastieren, auch mit Demokratie, wie sie in den USA ausgeübt wird. Und ich denke, wir sollten wahrscheinlich heute, zumindest dann in der Diskussionsphase, aber vielleicht auch schon während des Referats versuchen, auch ein bisschen über den reinen Präsidentschaftswahlkampf hinauszusehen oder ein bisschen tiefer hineinzuschauen, was sich da drumherum und im Hintergrund dazu alles an demokratischen Vorgängen abspielt. Davon abgesehen habe ich schon seit meine politischen Interessen begonnen haben, immer das Gefühl gehabt, dass die US-Präsidentschaft eine so wichtige Sache für die ganze Welt ist, dass wir eigentlich alle dort wahlberechtigt sein sollten. Und vielleicht können wir die Frage dann auch noch irgendwie ansprechen, auf welche Art und Weise denn überhaupt von außerhalb der USA irgendwie in US-Politik hineingewirkt werden kann, oder ob wir da schon die ganze Zeit und für immer und ewig dazu verdammt sein werden, die Zaungäste zu sein, die dann hin und wieder einen Ball ins Gesicht bekommen. So, ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, wir sprechen uns nachher noch.
Ich soll jetzt gehen. Gut. Nicht reingehen. Danke für die Einführung. Wenn ich etwas angeschlagen vielleicht noch wirke, ich bin heute Nacht tatsächlich aufgestanden und haben wir die Debatte angeschaut, allerdings nicht freiwillig, weil die wird ja immer wieder wiederholt, und man kann das eigentlich auch auf YouTube anschauen oder auf der New York Times Website, aber in der Früh haben schon Journalisten angerufen, also musste ich doch aufstehen. Ich werde auf die Debatte vielleicht eingehen dann im Laufe des Referats, aber nicht unbedingt jetzt sozusagen mich auf die Debatte konzentrieren, weil, wie wir schon gehört haben, das ist eher ein Schaukampf und dieser weniger, aber die letzte Fernsehdebatte war wirklich organisiert wie ein Boxkampf, und man bewertet dann die Kandidaten eher danach, wie sie, welchen Punkte sie gehabt haben oder wie sie Schläge ausgeteilt haben, als nach dem Inhalt. Und ich möchte mich so jetzt in meinen Ausführungen mal eher dem Inhalt widmen, und wenn man den Inhalt sich genauer anschaut, versteht man dann vielleicht auch die Debatten, was für mich sekundär ist, dass die Performance der Kandidaten, sondern es ist wichtiger, was sie tatsächlich dann auch sagen. Vor 4 Jahren hatte ich, ich war, wie gesagt, also ich bin immer wieder in Stanford und in Stanford, da sitze ich da an der Universität und dann habe ich da Zeit, die Bücher zu schreiben und dort schreibe ich in 5 Wochen mehr als da in einem ganzen Jahr in Wien, weil man einfach mehr Ruhe hat und mehr sich konzentrieren kann auf das, was man also wirklich tun will. Und da hatte ich nämlich so viel Zeit, in Anführungsstriche, dass ich 2 Bücher geschrieben habe, parallel. Weil ich ja nicht wusste, wird also McCain oder wird Obama gewinnen. Und ich habe jeweils sozusagen ein Buch geschrieben und bei der Buchpräsentation damals hat der Verlag jeweils 50 Exemplare von jedem Buch gedruckt gehabt, weil wir die Buchpräsentation einen Tag nach der Wahl gehabt haben. Und das haben wir heuer auch wieder. Am 8. November die Buchpräsentation, die Fahnen des Buches liegen dort. Und habe aber diesmal, war ich eben nicht so lange dort und habe nur ein Buch geschrieben, aber ich habe sozusagen 2 Stränge in dem Buch und ich werde das auch jetzt in dem Referat so gliedern, dass ich darstellen möchte, sozusagen, was passiert, wenn der Mitt Romney oder was passiert, wenn Barack Obama Präsident jeweils werden. Bisschen konzeptioneller Hintergrund kommt auch noch dazu, aber ich werde das in Grenzen halten und vor allem, die können ja nicht im reinen politischen leeren Raum agieren und sind also sehr abhängig von sehr vielen Dingen. Also erstens einmal die Weltentwicklung, auch wenn der amerikanische Präsident sehr mächtig scheint, die Weltentwicklung können sie nicht beeinflussen, sind auch abhängig, was in der Welt passiert. Das ist ein ganz wichtiger Teil des Buches, das werde ich also kurz streifen auch. Aber auch innenpolitisch sind Präsidenten sehr abhängig und das musste ja auch Obama in den letzten 4 Jahren also sehr, teilweise sehr schmerzhaft erfahren. Und da können wir ein bisschen das diskutieren. Also der Arbeitskreis, oder diese Serie heißt Demokratie oder so wie, ja, also dann können wir ein bisschen über die innenpolitische, das innere politische System der USA diskutieren, was ein bisschen anders funktioniert als bei uns, manchmal für uns ein bisschen fremd erscheint, für die USA nicht. Also so mächtig ist der Präsident dann gar nicht. Also der ist dann eingeschränkt durch eben diese internationalen Entwicklungen und durch die Situation zu Hause und insbesondere, wenn man gegen einen Kongress regieren muss, ist das also sehr, sehr schwierig und da gibt es dann noch Besonderheiten. Das letzte Buch, das hat natürlich sozusagen während des Wahlkampfs geschrieben worden, wie dieses auch, beschreibt vor allem also, was Obama angekündigt hat zu tun und was er tun wollte. Ich glaube also, das ist in 3 Auflagen erschienen, das Buch, und das war jedes Jahr sozusagen ein Update geschrieben, sozusagen nicht nur, was er tun will, sondern was er in der Zwischenzeit getan hat. Also wenn der Verlag das will, mache ich das sicher gerne für dieses Buch auch wieder schon. Deswegen, weil ich ganz gern wieder nach Stanford gehen würde. Wenn man die erste Auflage des letzten Buches liest und dann was angekündigt wurde und was jetzt herausgekommen ist, dann muss man sagen, also sehr viele sind natürlich enttäuscht worden. Obama ist mit Hoffnung und Change, mit dessen Schlagworten, also angetreten und hat vieles umgesetzt. Also er hat schon sehr viel, da komme ich noch drauf zu sprechen, aber er hat einiges doch nicht umsetzen können, eben aus Gründen des Widerstandes, den ich eben ausgeführt habe, also international und daheim. Möchte kurz sozusagen die Enttäuschten unter Ihnen jetzt einmal ansprechen, sozusagen das Buch macht auch damit auf. Ich muss dazu sagen, es hat natürlich auch Erwartungen gegeben, die falsch waren, vor allem in Europa. In Europa hat es also gerade verbunden mit der Verleihung des Friedensnobelpreises, hat man gedacht, also Obama ist ein Pazifist war er nie. Und da war er auch ehrlich genug, das von vornherein zu sagen, er war gegen den Irakkrieg. Gegen den war er und das war er sozusagen vom Anbeginn an, 2002 schon in Chicago, da war er noch gar nicht in Washington im Senat, eine Rede gehalten hat, wo er gesagt hat, das ist ein falscher Krieg. Und er sagt aber, nicht jeder Krieg ist falsch. Er hat dann auch damals schon gesagt, er hat fast die gleichen Elemente dann wieder verwendet bei der bei der Rede, bei der Verleihung des Friedensnobelpreises, wie er damals der 2002 in Chicago verwendet hat, wo er dann gesagt hat, also es gibt auch gerechte und richtige Kriege, und er hat also damals zitiert, also den Zweiten Weltkrieg und den amerikanischen Bürgerkrieg. War von vornherein nicht als Pazifist, das ist bei vielen Europäern also nicht ganz so verstanden worden. Also dies wirklich, die Friedensbewegten sind enttäuscht worden, vor allem wegen Dingen, die er aber eigentlich angekündigt hatte, schon im 2008er Wahlkampf. Und zwar, dass er sich konzentrieren wird, er hat diesen Krieg gegen den Irak, den hat er kritisiert, weil das sozusagen auch so ein allgemeiner Krieg gegen den Terror war, und also dafür Gründe führe ich nicht aus, die mache ich in dem letzten Buch sehr ausführlich. Aber er hat gesagt, ich konzentriere mich auf die AFPAC-Region, das ist Afghanistan-Pakistan-Grenzregion, wo Al-Qaida, Terrororganisation, wirklich zu Hause ist. Und darauf möchte ich mich konzentrieren, und hat damals auch angekündigt, ich werde auch, obwohl das technisch damals noch gar nicht so fortgeschritten war, ich werde auch Drohnen einsetzen. Er hat die Drohneneinsatz also dort vervielfacht. Das kann man jetzt diskutieren, moralisch, ethisch, rechtlich, alles kann man diskutieren, aber er hat es angekündigt. Also das ist, also davon kann man nicht enttäuscht sein, außer man hat ihm geglaubt, er würde das nicht tun. Und er hat auch, und das war nicht so ganz angekündigt, die Truppen in Afghanistan aufgestockt, zeitweise, jetzt zieht er sie ab, aber auch das war ein Versprechen, ein Wahlversprechen, dass er die Truppen aus Afghanistan letztlich abzieht und aus dem Irak. Afghanistan ist ja ein Thema geworden jetzt wieder in diesem Wahlkampf. Interessanterweise, das habe ich eigentlich falsch eingeschätzt damals, der Irakkrieg ist kein Thema mehr geworden. Also ich habe angenommen, jetzt die Republikaner werden kommen, er hat Irak preisgegeben. Aber die Stimmung, die Anti-Irak-Kriegsstimmung, nicht nur international war sie zuerst da, aber in den USA ist schon so stark gewesen, dass ich annehme, dass die Republikaner sich also auch nicht getraut haben, zu sagen, also jetzt sollen wir noch länger im Irak bleiben. Also das dürfte wohl der Hauptgrund gewesen sein, warum sie da in diesem Punkt nicht so eine Opposition betrieben haben. Aber immerhin, also Friedenspräsident stockt Truppen in Afghanistan zeitweise auf. Liberale, also nicht Wirtschaftsliberale, aber liberal Eingestellte, die waren wahrscheinlich enttäuscht, dass er das Thema Klimawandel, Klimaschutz, das er eigentlich angekündigt hatte, nicht wirklich ein Thema geworden ist. Aus verschiedenen Gründen, weil eben auch international nach Kyoto kaum Verträge zu schließen waren, mehr Nachfolgeverträge. In den USA war der Widerstand heftigst. Also Romney hat irgendwann einmal gesagt, ich bin Politikwissenschaftler, also die Klimawissenschaft ist ja eine Politikwissenschaft geworden. Das heißt, da war gemeint sozusagen, dass damit wird nur Politik gemacht. Also da war der Widerstand sehr groß. Obama war sehr erfolgreich, das war aber schon sozusagen während der Bush-Administration, wo das Bankenrettungspaket geschlossen wurde. Und das erste Konjunkturpaket unter dem damaligen Finanzminister Paulus, das Obama unterstützt hat. McCain war da sehr verwirrt damals, weil er eigentlich dagegen war, dass der Staat Konjunkturprogramme schnürt, und der Bush in seinem letzten Amtsmonat, wie die Finanzkrise da begonnen hat, hat das getan mit der Unterstützung von Obama. Jetzt haben viele erwartet, der Obama wird ein wirklicher Keynesianer, also einer, wir Österreicher kennen das ja vom Austro-Keynesianismus, dass der Staat die Wirtschaft stimuliert. Und das war ein erfolgreiches Konjunkturprogramm. Die anderen Konjunkturprogramme sind sehr abgesteckt worden, aber vor allem also wegen der Widerstände der Republikaner. Also die Republikaner haben, das war das erste Thema, wo die Republikaner eine Fundamentalopposition betrieben haben, weil Staat greift nicht in Wirtschaft ein. Republikaner waren Wirtschaftsliberale, also, und ganz extrem geworden. Also ich werde das nur kurz vielleicht dann noch anführen. Und die Gesundheitsreform, auf die haben viele gehofft, und die wäre auch fast total gescheitert. Obama konnte Teile sage, Gesundheitsreform, die für uns Europäer eigentlich selbstverständlich sind, durchsetzen. Andere Teile sind also auch gefallen, das ist ein Stückwerk geworden. Also Obama sagt, ich habe Erfolg gehabt, weil ich Teile durchgesetzt habe. Andere Kritiker würden sagen, naja, das ist ja nur ein Stückwerk. Also die Public Option, also dass der Staat auch eine Gesundheitsversicherung anbietet, das ist gefallen. Also das war vielen Amerikanern, vor allem Republikanern, zu staatlich. Also das. Dann Friedensnobelpreis hat Obama vor allem bekommen, weil er das Global Zero, eine Welt ohne Nuklearwaffen, angekündigt hat. Da waren vor allem bei den Abrüstungsbefürwortern sind große Hoffnungen geweckt worden. Die Ergebnisse waren relativ bescheiden. Es hat bis jetzt sozusagen einen einzigen Vertrag gegeben, der auch selbst bescheiden war, einen Abrüstungsvertrag über staatsstrategische Sprengköpfe wurden reduziert auf 1550 von etwas über 2000, variiert. Alle anderen Dinge haben die Republikaner gesagt, kündigen sie an, und der Staatsvertrag wurde nur deswegen im Senat ratifiziert, weil gleichzeitig, und das ist sehr widersprüchlich, Obama versprochen hat den Republikanern, dass er 85 Milliarden zur Verfügung stellt zur Modernisierung der Nuklearwaffen. Also, wie gesagt, also auch ein Thema, wo. Aber was sich natürlich geändert hat, ist die Atmosphäre. Also, man überall dort, wo es auch in Wien, bei diesen internationalen Organisationen, wird immer das Global Zero, die nukleare Abrüstung zumindest thematisiert. Also, man darf wieder drüber reden, während der Bush-Administration hat man drüber nicht mehr geredet. Warum sind all diese Dinge nicht wirklich durchgesetzt worden? Einerseits war das sicherlich die Finanzkrise, die also eine große Hypothek war, das Defizit erhöht haben und die Konjunkturprogramme schwieriger gemacht haben. Und das war auch dann das Hauptthema der Republikaner: Defizit, Defizit, Defizit. Und staatliche Programme sind natürlich, erhöhen das Defizit eben zeitweise. Und daraus hat sich dann die Tea Party entwickelt, und die Tea Party ist eine Gruppierung, die vor allem fiskal konservativ sind, das heißt, die auf ein hundertprozentig ausgeglichenes Budget drängen, und die immer fordern, kleiner Staat, kleiner Staat, kleiner Staat. In Wirklichkeit ist diese Tea Party eine Erscheinung, die immer wieder dann kommt, wenn es einen demokratischen oder fortschrittlichen Präsidenten gibt. Also die sind dann finanziert von irgendwelchen Geldgebern, die schon ständig finanzieren, aber immer wenn es sozusagen die Möglichkeit gibt, dann entstehen solche Bewegungen, und das Gleiche ist schon entstanden, beispielsweise unter dem Roosevelt, der den New Deal damals 30er Jahre, also auch Konjunkturprogramme ins Leben gerufen hat, als die Liberty League gegeben, mit denselben Argumenten wie heute die Tea Party. Damals sozusagen auch Ende der 50er Jahre, also das war noch der republikanische Präsident Eisenhower, aber dann ist Kennedy gekommen. Eisenhower war für die auch schon zu links, nicht? Also er hat ja vom militärisch-industriellen Komplex gesprochen, aber unter Kennedy ist sie dann aufgeblüht, die John Birch Society und jetzt eben die Tea Party. Also das ist, kann man also nachverfolgen, dass das immer dieselben, im Wesentlichen dieselben Argumente waren. Das sage ich jetzt mit großer Vorsicht, weil man da einfach keine Daten dafür findet, und das ist nur eine Vermutung sicherlich. Also bei sehr vielen sehr konservativen Amerikanern war der schwarze Obama natürlich auch ein Dorn im Auge, ohne dass man das jetzt, ich kann es nicht beweisen, aber es ist sicherlich ein Gutteil Rassismus also auch damit verbunden. Und wenn man diese Debatte, naja, ist kein Amerikaner, wo ist seine Geburtsurkunde, er ist nicht in Amerika geboren. Das sind alles diese rassistischen Anspielungen, die eine Rolle gespielt haben. Aber alles zusammen hat eben bedeutet, dass die konservativen Strömungen, vielleicht die ich noch, was ich alles tun will heute, die ich noch ansprechen möchte, dass die gesagt haben, Obama ist ein One-Term-President. Also das ist sozusagen, wir wollen auf jeden mit allen Mitteln verhindern, dass der eine zweite Amtszeit bekommt. Und der Obama, und das würde ich sagen, war sein allergrößter Fehler, der hat wirklich geglaubt, dass er mit Überparteilichkeit viele Republikaner auf seine Seite ziehen kann und mit den Republikanern sehr viel durchsetzen kann, was überhaupt, also zumindest also von Anfang an gescheitert ist. Und am Anfang hatte der Obama noch Mehrheiten im Senat und im Repräsentantenhaus, also zwei Kammern gibt es da. Und da hat er eigentlich versäumt, da auch manchmal Dinge durchzusetzen mit einer demokratischen Mehrheit, weil er immer gehofft hat auf eine Zwei-Parteien-Lösung, was nicht gekommen ist. Und dann ist die Tea Party entstanden und mit der Tea Party hat Obama dann also die Kongresswahlen, also vor allem also das Repräsentantenhaus verloren und im Senat eine sehr viel geringere Mehrheit bekommen. Aber was die Republikaner, das ist jetzt ein Demokratiethema, von Anfang an eingesetzt haben, ist eine eigenartige Regelung im amerikanischen politischen System. Also 51%, also 51 Senatoren reichen nicht aus, um ein Gesetz durchzubringen, was man glauben würde. Also bei uns ist es auch bei Verfassungsgesetzen natürlich die zwei Drittel, aber dort kann man das anwenden, überall, bei jedem Gesetz, dieses sogenannte Filibuster. Das Filibuster, das heißt, man redet einfach so lang, dass ein Gesetz nicht zustande kommt. Das heißt aber nicht, dass man so lange redet. Das heißt, man braucht nur so eine lange Rednerliste aufstellen und da geht man dann nach Hause. Also das, und dann heißt, man braucht also 60 Senatoren, um ein Gesetz durchzusetzen. Und das haben die Republikaner also bei jeder Frage, die ich angesprochen habe vorher, also Gesundheitsreform, Konjunkturpakete, den zaghaften Versuch auch des Klimaschutzes eingesetzt. Dann deswegen sind das immer so Stückwerke geworden. Also Stückwerke kann man dann doch mit einer einfachen Mehrheit beschließen. Das sind also nur so Teilgesetze, die man gemeinsam mit anderen Gesetzen beschließt, wo man dann Kompromisse macht und den Republikanern sehr viel gibt und man aber selber auch ein bisschen was bekommt. Um das jetzt umzudrehen und sagen, Erfolge, also außenpolitisch ist ja der erste Präsident seit Johnson, und der Johnson hat dann gerade in dem Bereich einen Misserfolg erlitten, dem man in der Sicherheitspolitik mehr zutraut als einen republikanischen Kandidaten. Also Obama hat sich sozusagen als nicht, das haben die Republikaner am Anfang versucht, dieser schwache Präsident und der gibt Amerika Preis und da hat er eigentlich sehr viel punkten können und den Höhepunkt hat das natürlich erreicht mit der Tötung von Osama Bin Laden. Das hat ihm großes Ansehen verschafft, also in der Security Community in den USA. Diese Werte Außenpolitik, die sind bei den Umfragen also vor allem also sehr hoch, also auch wegen dieser, aber nicht nur wegen dieser Geschichte, sondern auch, was ich angekündigt habe, und die Republikaner stellen das durchaus als Erfolg dar, die Bekämpfung von Al-Qaida in der Afghanistan-Pakistan-Region. Und da ist Al-Qaida wirklich reduziert worden. Also die Führungskräfte sind also sehr, sehr, sehr stark reduziert worden. Es gibt aber eine neue Studie aus Stanford, gerade jetzt dieser Tage erschienen, die eben sagen, na gut, das stimmt schon, aber gerade durch diesen Drohneneinsatz, Zivilisten kommen auch ums Leben, sind auch sehr viele wieder neue, sozusagen, werden neue Terroristen herangezüchtet, sozusagen, gerade weil die das als Argument liefern können, die Amerikaner und diese amerikanischen Bomben. Und also die Führungselite Al-Qaida wurde schon sehr stark reduziert, aber dennoch möglicherweise der Nachwuchs wurde sogar stimuliert, was man nicht beweisen kann, aber was möglich ist. Aber immerhin, Al-Qaida ist nicht mehr das große Thema, ne? Sozusagen. Und das kann man als Erfolg buchen. Gesundheitsreform war sicher ein Erfolg auch. Also es gibt zum Beispiel nicht mehr die Möglichkeit der Versicherungen zu sagen, der hat eine Krankheit gehabt, deswegen versichere ich nicht. Das haben die also können jemanden zurückweisen. Also der hatte seinen Krebs schon irgendwo vorher gehabt, bevor er die Urkunde die Polizei abgeschlossen hat. Also deswegen zahle ich ihm das nicht aus. Also das war möglich, das ist jetzt also nicht mehr möglich. Also das geht bis ins Detail. Und die Autoindustrie hat er gerettet, sehr kapitalistisch. Also mit einem Konjunkturprogramm. Und außenpolitisch, was aber von den Republikanern sehr kritisiert wird, also der Libyenkrieg, der jetzt natürlich sozusagen jetzt kritisiert worden ist, zu Recht, dass man zu wenig geschaut hat, was passiert also nach dem Krieg. Aber das war eine Kooperation mit den Europäern, das war eine UN-Sicherheitsresolution, das war also auch legitimiert. Die Arabische Liga hat mitgemacht. Es war angewendet menschenrechtliche Prinzip Responsibility to Protect, also Schutz der Zivilisten. Es war eigentlich alles da, was wir Europäer eigentlich auch befürworten. Oder nicht alle, aber befürworten würden. Außenpolitisch hat er auch nicht diese Partner gefunden, die er wollte. Engagement war sein Schlagwort, Engagement, das heißt, ich kooperiere mit Partnern, aber versuche auch rivalisierende bis feindliche Staaten einzubeziehen. Das schließt also nicht nur Russland, China, aber auch den Iran und Nordkorea ein. Und da hat er eigentlich, also das ist nicht nur seine Schuld, er hat also unterschätzt, dass die, wie er in seiner Inaugurationsrede gesagt hat, dass also seine geöffnete Faust, also die offene Hand ergreifen, das haben die ihm nicht getan. Und ich muss sagen, das war auch ein großer Fehler, also speziell also Nordkorea und Iran. Russland war zum Teil möglich, China zum Teil möglich, mit großen Rückschlägen, aber mit Teilerfolgen. Kurz in welche Welt wird der neue Präsident hinein regieren müssen. Die Welt verändert sich. Also wir haben also historisch gesehen, jetzt kommt ein bisschen ein trockener Block, historisch gesehen, das andere war vielleicht auch trocken, aber jetzt ist es noch trockener. Historisch gesehen gibt es verschiedene Welten. Das Buch wird heißen Der amerikanische Präsident und die neue Welt. Das drückt also schon aus, dass es eine neue Welt dass wir uns in eine neue Welt, auf eine neue Welt zubewegen. Historisch gesehen wurden immer Konzepte diskutiert wie Multipolarität, also es gibt viele Pole. Seit 1648 hat es immer wieder dieses Mächtegleichgewicht gegeben, das Nullsummenspiel, mein Gewinn ist dein Verlust und umgekehrt. Und es hat immer Pole gegeben, aber auch immer Kriege mit diesen Polen. Kurze Zeit nach dem Wiener Kongress hat es eine Kooperation dieser Pole gegeben. Und dieser Wiener Kongress, darüber hat der Kissinger übrigens seine Dissertation geschrieben, das ist ein Konzept, das jetzt sozusagen in vielen Thinktanks und Universitäten als Modell für die zukünftige Welt wieder diskutiert wird. Das nehme ich jetzt einmal vorweg. Nach 1945 hat man dann die Bipolarität, also nur zwei, mit Warschauer Pakt, NATO, USA, Sowjetunion, und nach 1989 war also diese glorreiche Zeit der USA, obwohl viele das, den Abstieg der USA vorausgesagt haben, wie also der Paul Kennedy, ist also nach 1989 sozusagen diese Unipolarität entstanden mit Clinton, der auf einer sehr guten wirtschaftlichen Entwicklung aufbauen konnte. Es hat zwar eine 96, 97 eine kurze Krise gegeben, aber im Prinzip konnte Clinton noch aufbauen, das war die Globalisierung. Und dann ist der Bush gekommen und der hat das zu einer Ideologie gemacht. Nicht? Also dieses amerikanische Hegemonie, die alleinige. Sowjetunion war weg, Feinde waren weg, ich bin sozusagen der einzige übrig gebliebene. Marktwirtschaft und westliche Demokratie sind die einzig übergebliebenen Ideologien und das wird sich ausbreiten und die USA ist die Führungsmacht, also das war. Und der, unter dem Bush hat es dann natürlich schon sozusagen, das hat das auf die Spitze getrieben und gesagt, es ist eine unipolare Welt, nur mal die USA und das, die neokonservative Ideologie, die dazugehört zu dem Bush, haben gesagt, naja, wir sind überhaupt das Weltimperium. Also das hat sich jetzt sozusagen mit der, das hat es wahrscheinlich nie gegeben, aber der Bush hat halt gesagt, dass es das gibt, oder zumindest die Ideologen des Bush haben das gesagt. Also mit Ende der Bush-Ära ist das, diese Vorstellung von der Welt irgendwie zusammengebrochen. Die USA können nicht mehr alles tun, was sie wollen, alleine. Man hat ja gesehen, im Mittleren Osten, in Nordafrika passiert eben sehr viel, was nicht beeinflussbar ist von den USA. Und da hat schon sozusagen, da sehen Sie vielleicht, dass in den es gibt eben eine Sendung da in CNN von dem Fareed Zakaria, das ist so ein journalistischer Wissenschaftler, der hat dann ein Buch geschrieben, das sehr einflussreich war und das hat geheißen The Post-American World. Also was passiert eigentlich, wenn die amerikanische Hegemonie verschwindet? Und auf dem aufbauend gibt es also verschiedenste Vorstellungen. Und der Obama hat von vornherein gesagt, er will den Führungsanspruch der USA behalten, aber er sieht ein, dass es sozusagen viele Staaten gibt, in denen er kooperieren muss. Der Romney hat von vornherein gesagt, er will ein neues amerikanisches Jahrhundert, so die Dominanz der USA wiederherzustellen, so wie sie halt früher war, schon im Kalten Krieg, aber dann noch sozusagen auch dann noch einmal unter der Bush-Ära. Dazwischen gibt es also sehr viele Konzepte. Es gibt auch die Idee, dass ohnehin die amerikanische Welt, die USA so eine liberale Weltordnung geschaffen hat, die auch ohne Führungsmacht über USA überleben werden. Und dass China und auch Russland und Indien und die ganzen Emerging Powers davon profitieren und dass die also überleben. Es gibt die gegenteilige Vorstellung, sagen, wenn die USA absteigen, dann wird es ein Chaos geben oder dann wird es eine autoritäre Weltherrschaft von China geben. Was ein bisschen eine wissenschaftlich nicht zulässige Schlussfolgerung ist, weil man schließt daraus, dass China ein autokratischer Staat ist und wenn China sozusagen einen großen Einfluss hat in der Weltpolitik, wird die Weltpolitik autokratisch. Also das ist sozusagen nicht zulässig. Da haben wir die beiden Konzepte, die einen sagen, liberale Weltordnung, China profitiert davon und wird sich einfügen und die anderen sagen, wenn China eine Macht wird, wird die liberale Weltordnung verschwinden. Das sind also diese Pole. Möchte ich nicht unbedingt weiter ausführen, aber im Lauf des Wahlkampfes, also der Obama hat das natürlich am Anfang wirklich versucht, kooperativ mit globalen Partnern zu arbeiten und das, also mit Engagement und Partnership, also mit diesen Formulierungen, das ist nur teilweise gelungen und das ist ihm sozusagen auch immer wieder jetzt vom Romney im Wahlkampf vorgeworfen worden. Und der Romney sagt also, nur die USA sind die wichtigste Führungsmacht und seine ganzen Konzepte, sein Verhalten gegenüber China, Russland und den Emerging Powers drückt aus, dass er das, die als zweitrangige Mächte sehen will. Ganz im Sinne des Kalten Krieges hat er gesagt, na, Russland ist der geopolitische Feind Nummer eins, als wenn das die Sowjetunion wäre. Also der hat das irgendwie nicht mitgekriegt, dass sozusagen da es 89, 90 gegeben hat. Und das hat er ganz stark in der heute Nacht in der Debatte wieder wiederholt. Also, und das ist wahrscheinlich ein Problem. Also China ist sozusagen, da haben die Amerikaner jetzt Angst. China ist ein Hauptthema geworden. Also aus den verschiedensten Gründen. Und China ist ein Strohmann auch. Man muss China ein bisschen schlagen, damit man selber wichtiger wird. China gibt natürlich sehr viele Gründe, warum man es auch schlagen kann. Aber oftmals sind das nicht die richtigen Gründe. Und zu China hat der Romney heute Nacht auch gesagt, sie sind Hacker und Diebe und Währungsmanipulatoren. Also wenn der Präsident wird, wird das schwierig sein, mit den Chinesen da wieder gute Beziehungen herzustellen. Und er hat auch gesagt, er wird den Technologietransfer nach China einstellen. Also das ist sozusagen ein Handelskrieg, der da entstehen könnte. Aber das ist eine Ideologie, nicht? Dass wenn man zu Reagan zurückgeht, der hat über die Sowjetunion gesagt, also der Romney sagt, das sind Hacker und Diebe, und der Reagan hat über die Sowjetunion gesagt, das sind Lügner und Diebe. Also das sind Formulierungen, die also immer wieder kommen. Bevor ich noch mehr zur Außenpolitik sage, Außenpolitik hat immer was mit Innenpolitik auch zu tun. Und im republikanischen Vorwahlkampf hat es einen Wettlauf nach rechts gegeben. Und der Romney, wenn er sich auch zuerst versucht hat, liberal zu geben, als Gouverneur von Massachusetts, wo er gar nie so liberal war, wie er auch tut, aber ist da ganz nach rechts gedrängt worden, weil das Feld einfach rechts war. Also in allen innenpolitischen Themen, da war vor allem, hat es die Tea Party gegeben, ne, die also zwar gegen den Obama entstanden ist, aber die sozusagen dann auch die republikanische Partei großteils in Geiselhaft aufgenommen hat. Und das war eben diese fiskal-konservative kleine Regierung, ausgeglichenes Budget, obwohl das den Amerikanern eigentlich wurscht war. Den Amerikanern ist es eigentlich um die Jobs gegangen, die es in der Wirtschaftskrise verloren hat. Aber dennoch sozusagen durch diese Propaganda, die Defizit, haben viele Amerikaner geglaubt, sozusagen, das betrifft auch meine eigene Tasche, wenn der Staat jetzt ein Defizit fährt. Und diese Tea Party war sozusagen ein Zweig. Übrigens, es gibt da politologische Untersuchungen, dass das, wenn man sagt, kleine Regierung, dass das doch eine sehr ideologisch bestimmt ist, auch von der Regierung, die gerade im Amt ist. Und dann George W. Bush, und Umfrage unter den Republikanern, und dann George W. Bush, eine Umfrage, finden Sie Regierung gut, haben 55% der Republikaner gesagt, ja, Regierung ist gut. 55% ist eh wenig, aber immerhin. Und dieselbe Umfrage jetzt unter Obama, das Resultat ist unter 5%, Regierung ist gut. Deswegen sozusagen kommt also daran, dass das Argument Small Government heißt in Wirklichkeit Small Obama. Nicht? Also das ist eigentlich damit gemeint. Und diese Tea Party hat es eigentlich geschafft, sich zu entfernen von eigentlich den traditionellen Republikanern. Also wenn man den Präsident Nixon oder Johnson und Nixon und selbst Reagan hernehmen würde in der Wirtschaftspolitik, so sind die alle links gestanden, nicht nur von Romney, sondern von Obama heute, also diese mit ihren Sozialprogrammen. Und die haben sozusagen gesagt, ja, das Defizit muss ausgeglichen werden, das haben die auch gesagt, aber die haben gesagt, ohne Steuererhöhungen, auch für alle Einkommensschichten geht es nicht. Und die fiskalkonservative Tea Party sagt Steuersenkungen und Defizitausgleich, weil die Wirtschaft macht das automatisch. Ein bisschen ist da schuld dieser Österreicher Friedrich Hayek, der ihnen die Ideologie geliefert hat und der in allen wissenschaftlichen Publikationen der Tea Party immer wieder zitiert wird. Die zweite Gruppe, die diesen republikanischen Vorwahlkampf so rechts geprägt hat, war die christliche Rechte. Die christliche Rechte darf man jetzt nicht verwechseln mit normal religiösen Personen, das ist eine politische Bewegung. Also eine politische Bewegung, die ganz bestimmte Themen immer wieder hervorzieht. Und da war eigentlich der Kandidat, der mit dem Romney bis zum Schluss übrig geblieben ist. Also sieht man mal vom Rand Paul ab, der ja nie wirklich eine Chance gehabt hat. Also Rick Santorum, der diese christliche Rechte geprägt hat und auch diese Themen immer wieder betont hat. Also das sind vor allem Abtreibung, sozusagen rückgängig, das gibt in den USA, gibt es ja auch eine relativ liberale Fristenlösung, also das ist zu viel, homosexuellen Ehe auf jeden Fall verbieten. Und die Republikaner haben das eigentlich nicht wirklich gemerkt, dass sozusagen auf der einen Seite sagen sie Small Government, auf der anderen Seite wollen sie, dass der Staat also jetzt da Verbote ausspricht. Also da will man dann schon einen starken Staat haben. Nicht? Genauso wie in der Verteidigung, da will man auch einen starken Staat haben. Also das, da gibt es sozusagen eine Reihe von Ungereimtheiten. Und zusammenfassend könnte man es, also das waren diese innenpolitischen Themen. Und natürlich spielt auch, das habe ich jetzt nicht erwähnt, möchte ich nicht ausführen, die National Rifle Association, also eine Rolle, die den Obama eben immer wieder vorwirft, dass also den freien Waffenbesitz also einschränken oder verbieten will. Das der Obama eigentlich nie wirklich wollte, und das ist immer bei jedem Massaker gibt es sozusagen eine neue Debatte, aber es tut sich da nicht wirklich viel. Und der Obama hat zumindest gesagt, dass die Mehrschuss-Angriffswaffen, dass die also verboten werden sollten. Also zusammenfassend kann man sozusagen diese innenpolitische Orientierung der Republikaner sagen, also ihnen wichtig ist religiöse Rechte, Gott, Guns, Gays, Sex and Sex. Ne? Das sind die Themen, die man eigentlich immer wieder kommen, das ist einfach die Ideologie. Ob, vielleicht ganz, ganz gleich, ob das jetzt auf die Situation passt oder nicht. Und außenpolitisch dominieren in Washington jetzt sehr diese Neokonservativen. Und die sind jetzt radikaler als unter George W. Bush. Die Berater von Romney und Paul Ryan sind sozusagen zum Teil vom George W. Bush übernommen, aber es sind die radikaleren von ihnen, und die drängen vor allem, sozusagen, ohne dass es ganz explizit gesagt wird, auf einen Krieg gegen den Iran in Bündnis mit dem Netanyahu, der auch nicht unumstritten ist in Israel wegen dieser Politik. Sie kritisieren den Libyen-Krieg, weil die USA nicht die Führung übernommen hätte. Sie kritisieren die Schwäche der Obama-Regierung in Syrien. Auch da müsste man militärisch eingreifen, aber man sagt nie genau, wie man das machen sollte. Und interessanterweise, und das ist jetzt so ein Grenzthema für die Neokonservativen, aber der Romney hat dieses Argument übernommen. Die kritisieren, dass der Obama den nordafrikanischen Frühling unterstützt hätte, weil sozusagen die sicheren Diktatoren jetzt weg sind. Also mit Mubarak hat man viel besser Geschäfte gemacht und der war berechenbarer gewesen. Und jetzt sieht man ja, was daraus geworden ist. Nicht? Also denen wären die Diktatoren lieber gewesen, außer sie sitzen in China. Nicht? Also das ist natürlich. Und in der letzten außenpolitischen Rede hat der Romney auch gesagt, sozusagen, er will die USA zurückführen in eine Zeit von Truman und Reagan, also eine Zeit des Kalten Krieges in Wirklichkeit. Ne? Das habe ich jetzt kurz angedeutet schon, dass das eine Ideologie ist, lässt sich an verschiedenen Studien, das ist jetzt wieder demokratiepolitisch interessant, festlegen, dass in den 10 konservativsten amerikanischen Bundesstaaten, wo man sozusagen am meisten sagt, kleine Regierung, kleine Regierung, kleine Regierung, ne, gibt es den größten Anteil von Personen, die von staatlichen Transferleistungen abhängig sind. Also in den 10 liberalsten, also demokratischsten Bundesstaaten ist der Anteil geringer. Also um einige, nur 5% geringer, also bei den einen 22% und bei den anderen 17%. Also andere Indikatoren sind, dass 45% der Amerikaner sagen, Sie sind nicht von staatlichen Programmen abhängig, obwohl sie von Social Security und Medicare und Medicaid-Programmen, das sind alles staatliche Programme, abhängig sind. Und in Wirklichkeit sind 96% der Amerikaner in irgendeiner Form profitieren von staatlichen Programmen. Und interessant auch, aber das beschränkt sich sozusagen auf einzelne Counties, auf einzelne Bezirke, diese Untersuchung. Also insgesamt in Ohio und Michigan sieht man, dass sozusagen die Rettung der Autosindustrie den Obama doch geholfen hat. Also insgesamt hat das den Obama geholfen, aber es gibt sehr starke republikanische Bezirke, die auch Jobs gekriegt haben dort. Und die sind trotzdem gegen den Obama, weil sie sagen, das ist Ideologie, das ist zu viel Regierungseinfluss, obwohl sie von Regierungseinfluss profitiert haben. Es gibt, das weiß ich, das kann ich nicht nachvollziehen, aber es gibt politologische Studien, die sagen, also das Verhältnis im Kongress, also welche Gesetze verabschiedet werden, also und die Positionen Republikaner, Demokraten, ist der jetzige Kongress der konservativsten, nein, nicht der Kongress, sind die Republikaner jetzt die konservativsten seit 100 Jahren, also immer im Verhältnis. Also zu den sieht man auch, dass die Republikaner in den 80er Jahren haben zumindest noch gesagt, 80% haben immer noch gesagt, wir brauchen irgendein soziales Netz, haben die Republikaner befürwortet, und 2012 ist diese Zahl auf 40% gesunken, sieht man sozusagen schon. Also man ist für sogar gegen soziale Netze ist man, also bei vielen Republikanern. Ähnliche Zahlen gibt es sozusagen für Umweltschutz. Also Anfang der 90er Jahre, wir waren noch 86% der Republikaner für Klimaschutz, Umweltschutz, jetzt sind es noch 47%, die sagen, dass man vielleicht irgendwas in der Richtung braucht. Gut, wie lange habe ich noch Zeit? Gut, also ich möchte noch zwei Case Studies heraus. In dem Buch habe ich dann vor allem fünf Case Studies, also die ich dann anschaue in Bezug auf die Politik von Romney und von Obama. Das ist Iran, das ist Syrien, das ist Nordkorea, das ist Libyen und das ist dann Abrüstung und Rüstungskontrolle. Das sind also dann die vier speziellen Fälle. Ich werde vielleicht jetzt noch kurz den Iran herausgreifen und etwas noch zur Abrüstung sagen und dann zusammenfassen und Schluss machen und dann machen wir Diskussion. Also, wie lange rede ich jetzt schon? Wirklich? Das ist irgendwie eine Generalprobe, sozusagen über das Thema so habe ich noch nie referiert. Deswegen. Na gut, dann kürze ich das also ab. Iran, Nuklearwaffen. Es hat vier UN-Resolutionen gegeben, wo auch Russland und China zugestimmt haben, wo also der Iran mit Sanktionen belegt wird und die USA und die Europäische Union, gerade also letzte Woche hat die Europäische Union nochmal nachgelegt, also immer mehr die Sanktionen erhöht werden. Iran reichert Uran an, auch immer auf einem höheren Niveau, bis ungefähr 20%, und 20% Urananreicherung ist ein bisschen so die Schwelle, wo man sagt, dann geht es leicht, dass man auf 90% anreichert und mit 90% kann man dann eine Nuklearwaffe bauen. Also 20% kann der Iraner zumindest nach eigenen Angaben. Nach dem Atomwaffensperrvertrag ist friedliche Nutzung der Nuklearenergie erlaubt. Und auf das beruft sich der Iran. Aber der Iran hat natürlich auch in der Vergangenheit immer wieder Experimente mit Sprengköpfen gemacht, die er verschwiegen hat, der Internationalen Atomenergiebehörde. Und deswegen misstraut man den Iran, dass das alles wirklich friedlich ist, obwohl er das laut dem Atomwaffensperrvertrag tun darf, worauf sich der Iran ja auch immer wieder beruft. Netanyahu vor allem und auch Ehud Barak aus Israel drängen also jetzt sehr stark darauf, sozusagen da Grenzen zu setzen. Und dann, wenn man diese Grenze erreicht hat, dann muss man militärisch handeln. Und das wollte man sozusagen den Obama auch unter Druck setzen. Und zwei Dinge wurden formuliert. Das eine ist ein Zone of Immunity, das heißt ein Gelegenheitsfenster, wo man gerade noch militärisch handeln kann, und wenn das nicht mehr geht, dann ist das Atomwaffenprogramm so weit fortgeschritten, dass es sozusagen keine Interventionsmöglichkeit mehr gibt. Natürlich eine sehr gefährliche These, weil dieses Zone of Immunity, dieses Gelegenheitsfenster, das kann zu einer Präemption führen, die gar nicht notwendig ist und zu unabsehbaren Konsequenzen. Und in der Geschichte hat es dann das auch schon immer wieder gegeben. Also in gewisser Weise ist der Erste Weltkrieg auch so entstanden, dass man in Deutschland und Österreich gesagt hat, also 1914 muss man beginnen, weil 1916 wäre es zu spät. Also deswegen sozusagen war auch der Druck also sehr, sehr hoch. Also zweite Hälfte der 40er Jahre hat man in den USA sehr stark diskutiert, Zone of Immunity, Sowjetunion kriegt Nuklearwaffen, wir müssen die Sowjetunion nuklear angreifen. Das war sozusagen, ähnliche Debatte hat es gegeben Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre mit China. Also mal nicht auszumalen, was passiert wäre, wenn man damals schon einen Nuklearkrieg gehabt hätte. Aber es hat vernünftige Präsidenten natürlich gegeben, die das nicht weiterverfolgt hat. Aber das waren ernsthafte Debatten. Und diese Red Line, also die rote Linie, die man nicht überspringen darf, die hat jetzt der Netanyahu von Obama gefordert. Er sagt, so, der Iran darf bis daher anreichern, und wenn er das dann überschreitet, dann müsst ihr militärisch handeln. Allerdings Israel und der Netanyahu hat selber nie so eine rote Linie gezogen, weil sie dann selber handeln hätten müssen. Aber man hat es von Obama verlangt, wenn man ohne die USA wirklich militärisch nicht erfolgreich sein kann. Und das Argument natürlich, dass die Gegner einer militärischen Operation vorbringen, sagt, man kann überhaupt nicht militärisch erfolgreich sein, man kann das Atomprogramm höchstens hinauszögern. Aber die Reaktionen sind unabsehbar, man weiß nicht, ohne Bodentruppen wird es nicht gehen, wieder ein Nahostkrieg, die Amerikaner wollen keinen Nahostkrieg mehr, die wollen zwar, dass der Iran keine Nuklearwaffen hat, wollen aber nicht wieder in einen Krieg hineingezogen werden, man weiß nicht, wie lange das dauert, wie viele Opfer es geben wird, der Iran wird sicher alle möglichen Terrornetzwerke mobilisieren. Iran würde dann erst recht eine Atomwaffe bauen und aus dem Atomwaffensperrvertrag austreten. Es gibt ja noch von Inspektoren in der IAEO, von der IAEO in Iran. Das ist ja falsch, wenn man sagt, es gibt keine. Es gibt welche dort, die werden natürlich behindert teilweise und dürfen nicht alles anschauen. Aber immerhin, also die würden dann sowieso rausfliegen. Und Israel verweist sozusagen auf 1981, weil sie da den irakischen Reaktor aus Irak bombardiert haben, aber das ist nicht das Gleiche. Das war ein Reaktor, wo man nicht genau weiß, was wirklich sozusagen da produziert worden ist. Wahrscheinlich hat der Saddam Hussein da was probiert, wahrscheinlich ganz sicher, aber das war ein einzelner Reaktor und leicht zu zerstören. Und das iranische Nuklearprogramm, also nicht unbedingt Nuklearwaffenprogramm vielleicht, aber nicht unbedingt, das ist jetzt schon so verzweigt und so verbunkert, dass man das sozusagen nicht mit einem Militärschlag auslöschen kann. Es gibt einen sehr starken Unterschied zwischen Romney und Obama. Romney ist ganz auf der Seite von Netanyahu. Ich sage bewusst nicht Israel, weil in Israel gibt es sehr starke Opposition auch gegen Netanyahu. Die argumentieren, man muss militärisch den Iran angreifen, schon wenn er die Fähigkeit zum Bau einer Nuklearwaffe hat. Die Fähigkeit. Wer bestimmt die Fähigkeit? Wie viel Grad Anreicherung ist das? Also das könnte man theoretisch sagen, man müsste den Iran schon jetzt angreifen, weil die Fähigkeit hätte er schon, sozusagen. Also das ist ein Argument, das jetzt Netanyahu und Romney verwenden. Obama hat dagegen gesagt, also für uns, ein Nuklearbewaffneter Iran kommt für uns auch nicht in Frage, aber nuklearbewaffnet ist der Iran erst dann, wenn er eine Nuklearwaffe besitzt, dann sind alle Optionen auf dem Tisch. Also dann schließen wir eine militärische Aktion nicht aus, aber wir machen sie auch nicht unbedingt. Diese Position von Romney ist sehr viel enger dem Krieg. Romney sagt auch genauso wie der Netanyahu, Sanktionen sind sinnlos, die helfen nichts, weil der Iran reichert weiter an. Der Obama sagt, Sanktionen wirken. Und die verweist jetzt darauf auf natürlich, dass diese Abwertung da im Iran und diese Demonstrationen, die es da gegeben hat, dass die zeigen, dass die Wirtschaft eben stark getroffen ist. Wenn man übrigens ein Argument anwenden würde, dass die Israelis, die israelischen Regierungen immer wieder anwenden, dass also seit Anfang der 90er Jahre, das sagt man, der Iran kriegt in 6 Monaten, 2 Jahren die Bombe, was ja bis jetzt nicht passiert ist. Ne? Also das ist so eine, der Wolf kommt. Ne? Also das ist, aber der Iran hat noch nicht die Bombe, also könnte man natürlich argumentieren, die Sanktionen waren wirksam, weil der Iran hat noch nicht die Bombe. Ne? Also man könnte also diesen Umkehrschluss ziehen. Also es gibt einen Unterschied, also wenn Sie von Journalisten her, nein, da gibt es eh keinen Unterschied, also beide sind dagegen, dass der Iran Nuklearwaffen kriegt, dann stimmt das schon, aber sozusagen, wo man die Linien zieht, das ist ein großer Unterschied. Und wer früher einen Krieg anfängt, das ist für uns Europäer auch ein großer Unterschied. Also ich sehe da eher die Unterschiede, denn die Gemeinsamkeiten. Vielleicht, also ein Riesenkapitel in dem Buch ist dann also Abrüstung, sage ich vielleicht nur ganz ein paar Worte dazu. Obama ist angetreten mit der Prag-Rede 2009, Global Zero, also keine Welt ohne Nuklearwaffen, und hat dann Schritte angekündigt, die er nur teilweise umsetzen konnte, also die Unterzeichnung dieses Startvertrages, also die strategischen Nuklearwaffen, dass er das Verbot eines umfassende Verbot von Nuklearwaffentests wieder dem Senat vorlegt. Clinton ist schon gescheitert daran, dass das spaltbare Material verboten werden soll, dass verwundbares Material, Nuklearwaffenmaterial innerhalb von 4 Jahren gesichert werden soll. Das sind alles sicherlich richtige Schritte, aber mittlerweile hat sich gezeigt, dass er erstens nur einen davon umsetzen konnte. Und zweitens sagt er, er will am Konzept der Abschreckung festhalten, was man ihm nicht verdenken kann. Also Abschreckung heißt, man muss so viele Nuklearwaffen haben, dass man immer noch vergelten kann, falls man angegriffen wird. Also man muss genügend haben, was im Kalten Krieg ein Mechanismus des Aufrüstens war. Ne? Weil ich muss immer mehr haben als der andere. Ne? Deswegen hat man die Welt 50 Mal zerstören können, was irrational war. Aber dadurch, dass man an der nuklearen Abschreckung festhält und dann nuklear abrüsten will, da gibt es sozusagen einen Widerspruch. Und diese Schritte, die der Obama vorgeschlagen hat, sind nicht wirkliche Abrüstungsschritte. Das sind sozusagen Rüstungskontrollschritte, das Management von Rüstung oder sozusagen die Nichtverbreitung, aber nicht wirklich Abrüstung. Und da konnte sich die Obama-Administration nicht durchringen, weil dieses Konzept der Abschreckung als solches in Frage zu stellen, um wirklich zu Abrüstungsschritten zu kommen. Das ist also eine Kritik von mir. Gut, Schluss. Zwei Konzepte, zwei Welten. Was passiert, wenn Obama gewinnt? Es wird eine Kontinuität geben. Obama hat eine globale Perspektive. Zwar der amerikanische Führungsanspruch wird beibehalten, aber Obama versucht, global zu handeln, global zu denken, die globalen Herausforderungen in Angriff zu nehmen. Und da braucht er Kooperationspartner wie eben Nichtverbreitung, Klimaschutz, Kampf gegen die Finanz- und Wirtschaftskrise, gegen Pandemien, also alles, auch noch Terrorismus. Also das sind alles globale Probleme, die man allein nicht, auch die USA allein nicht in den Griff bekommen können. Diplomatie hat Vorrang vom Militär. Also militärische Lösungen werden nicht ausgeschlossen. Multilateralismus hat Vorrang vor Unilateralismus. Also zuerst multilateral handeln, wenn möglich, und unilateral nur, wenn nötig. Unilaterale Handlungen werden nicht ausgeschlossen. und die Handlungen in der AFPAC-Region, die Drohnen, das sind auch die Tötung von Osama bin Laden, waren unilaterale Handlungen, da hat er niemanden gefragt. Also, Rüstungskontrolle, Versuche werden weitergehen, der umfassende nukleare Teststopp wird dem Senat vielleicht vorgelegt werden, wenn die Senatswahlen, jetzt wird ja der Senat auch gewählt, teilweise ein Drittel, also die nicht zu negativ ausgehen. Der Kongress wird bei all diesen Fragen Widerstand entgegensetzen, aber Obama wird alles dran setzen, sozusagen auch die Gesundheitsreform jetzt wirklich zu implementieren und die Bush-Steuersenkungen für die Reichen auf jeden Fall zurücknehmen, damit das Defizit reduziert werden kann. Was passiert, wenn Romney gewinnt? Im Gegensatz zur globalen Kooperation wird es möglicherweise einen Handelskrieg mit China geben, wegen all dieser Gründe, die ich genannt habe. Man wird sehr nah an einen Krieg mit dem Iran herankommen. Die außenpolitischen Konzeptionen werden sich eher wieder dem 19. Jahrhundert, dem Kalten Krieg, annähern. Allerdings gibt es in der Republikanischen Partei zwei verschiedene Flügel von Außenpolitik, Menschen, den Neokonservativen, die also unbedingt die amerikanischen Werte mit Gewalt verbreiten wollen, und die realistisch Orientierten, die sagen, wir brauchen nur sozusagen die amerikanische Macht aufrechterhalten, dass wir also nicht gefährdet sind. Meiner Einschätzung nach, aber ich bin kein Ökonom, aber ich beziehe mich natürlich sehr viel auf diese auf das Buch, auf die Bücher und die Artikel von Paul Krugman, also ein Keynesianer, der sagt, also mit dem Romney-Konzept wird das Defizit in die Höhe schnellen, weil die Marktkräfte das Defizit nicht lösen können, und ohne die Steuern der Reichen zu erhöhen bzw. die Senkungen zurückzunehmen, wird das Defizit nicht reduziert werden können. Innenpolitisch wird es der Folge haben, dass die Infrastruktur in den USA innerhalb nicht reformiert wird. Und wenn die Infrastruktur, und das sagen viele Politologen, also Mandelbaum und andere, das sind Realisten, die sagen, also wenn es nicht gelingt, die USA, die innenpolitische Infrastruktur, also jetzt Transport, Energie, Bildungssystem zu reformieren, dann werden wir auch außenpolitisch immer weniger erfolgreich sein. Und dann wird USA außenpolitisch wahrscheinlich auch einen Einfluss verlieren, also genau das Gegenteil eintreten, was der Romney eigentlich angekündigt hat zu tun. Danke.